ARD.
Oh, hier ist Theresa, du sei froh, dass du nicht hier bist. Hier ist eine richtig angespannte Stimme.
Ja, weil die Technik jetzt
seitdem Technik, ja, seitdem die Technik irgendwie kurz mal gestolpert ist, ist ja. Hier ein bisschen.
Ja, das kommt davon, wenn
wir
so high performen. In Österreich wäre es gut für heute, lassen wir es. Genug gearbeitet. Das wird heute nichts. Heute
lassen
wir es. Gehen wir einen Spritzer trinken. Nein, das darf man dann auch nicht erzwingen. Das wird nichts, wenn man es erzwingt. Sage ich immer wieder.
Oh, oh, das war köstlich. Und du musst auch nicht erzwingen, ne? Ich kann kein Österreichisch, Wienerisch, was auch immer. Entschuldige, Theresa, hab dich lieb. Aber deine Herkunft ist schon komisch. Weird Animals. Herzlich willkommen zu Weird Animals. Mein Name ist Robin Gerschnögerücke, Biodiversitäts-Content-Creator auf Social Media und absoluter Liebhaber von Wildbienen. Also, ihr wisst schon. Mit mir zusammen ist Theresa Hosser.
Das bin ich, Kabarettistin und Tierärztin. Und wir sprechen hier in diesem Podcast Weird Animals jede Woche über ein weirdes Tier.
Heute ist es soweit, heute bringe ich was mit. Und ich will mal die Frage beantworten, ist die blaue Holzbiene gefährlich für uns oder für unsere Kinder und für unsere Verwandten? Diese Frage beantworten wir heute und somit herzlich willkommen. Los geht's, wir gehen rein.
Also du hast es ja jetzt schon angeteasert, blaue Holzbiene klingt ja mal irgendwie ganz nett. Klingt ja ganz nett.
Klingt ja erstmal ganz knuffig, würde ich auch sagen.
Aber stimmt es, dass manche Leute die schwarze Hornisse nennen?
Ja, wenige nennen sie so. Ich muss ein bisschen lachen, weil ich sag mal, unter Naturliebenden wird sie weniger so genannt. Das sind eher die Leute, die keine Ahnung haben, aber Trivialnamen sind ja eine eigene Sache. Wir könnten sie auch, weiß ich nicht, fliegende Kaugummichen nennen. Also das ist ja egal. Denn der wissenschaftliche Name ist Xylocopa violacea. Ganz wichtig. Wunderschöner Name. So heißt auch mein Smart TV. Xylocopa violacea. Geiles Teil.
Und damit sind wir direkt im Steckdarm drinnen von der blauen Holzbiene. Jetzt, wie groß ist sie denn? Also Name wissen wir schon, Holzbiene, das andere habe ich nicht verstanden. Also die wirkt ja anscheinend oder wird schwarze Hornisse bezeichnet, die muss ja sehr groß sein. Von welcher?
Das ist sie auch, ja. Also ungefähr, man kann so, wir können so sagen, Daumengröße, ja. Und eine kräftig dunkle, blaue, manchmal auch violette Färbung. Also, ja, so.
Shiny, oder?
Shiny, schon shiny. Sehr shiny. Und auch manchmal metallischen Glanz. Also total krasse Farbe. Auch die Flügel sind gefärbt.
Ja.
Total krass. Die Männchen haben, also nur die Männchen haben das, an den Fühlerspitzen gelbe bis rötlich-orangene Elemente. Ja, total krass. So kann man die auch bestimmen.
Ich stelle mir irgendwie, irgendwie ist es, das Outfit von so einer schwarzen Holzbiene wäre ja mega gut für Pride oder CSD,
ja.
Oder?
Ja.
Also es klingt wie so ein Outfit. Vielleicht lass man sich mal inspirieren.
Ich gehe nächstes Jahr einfach als blaue Holzbiene.
Oder?
Das ist geil.
Das ist eine geile
das
Idee.
Ich,
aber wo gibt es jetzt die blaue Holzbiene? Also ich vermute in deinem Garten, wenn du sie mitbringst, weil du bist ja schon, du bringst ja gerne Tiere aus deinem Garten mit. Nicht
ja.
Physisch, sondern gedanklich.
Absolut, ja, richtig. Also sie gibt es bei mir im Garten, aber auch sowieso in Mitteleuropa inzwischen weit verbreitet. War aber, und da kommen wir später nochmal drauf, historisch gar nicht so weit verbreitet. Stand auch schon mal auf der roten Liste und galt mal als sehr, sehr, sehr selten, nur in sehr wärmebegünstigten Regionen von Deutschland, also Kaiserstuhl und Teile des Rhein-Main-Gebiets. Aber das hat sich ein bisschen geändert. Warum und so weiter und so fort, das klären wir im Laufe dieser wunderschönen Podcast-Episode.
Wie alt wird so eine Holzbiene? Weil wir haben ja schon ganz viele weirde Animals gehabt, die verhältnismäßig alt werden. Wird die blaue Holzbiene auch so alt?
Nee, also das ist ja bei Insekten immer, die wechseln sich ja generationsmäßig meistens einmal im Jahr ab quasi, sodass das abwechselnd ist. Manche schaffen auch mehrere Generationen pro Jahr. Bei der Holzbiene ist das so, die schafft, also die wird so 10 bis 12 Monate alt ungefähr. Sie wird nicht wie eine Bienenkönigin 3 bis 5 Jahre alt.
Mhm.
Denn die leben sowieso solitär und kümmern sich ganz alleine um ihr Leben. Aber wir merken uns einfach Alter.
Ganz kurz, Robin.
Ja.
Sie leben solitär.
Richtig.
Holzbienen leben solitär. Was heißt es? Sie leben in dem Spiel solitär?
Nee, sie leben ganz für sich alleine. Ohne Königin. Bei den, das gilt aber nicht für alle Wildbienen. Aber viele Wildbienen leben für sich ganz alleine. Hummeln zum Beispiel sind auch Wildbienen. Leben aber nicht alleine für sich. Zumindest die meisten nicht. Es gibt auch noch ein paar Wildbienenarten, wo das so ein Zwischending ist, wo die sich einen Nesteingang teilen, aber
die
einzelne Nester bauen
Beziehung.
Und so. Quasi so, also die ganzen Mädels gründen so eine WG, sag ich mal, ne? Das sind ja alles nur die Mädels.
Nice.
Die gründen eine riesige WG. Also ist da mal wieder, ne? Wir haben ja über 600 Arten von Wildbienen bei uns in Mitteleuropa noch. Und das ist alles, ne? Das lässt sich alles sehr wenig nur pauschal sagen. So.
Okay, aber der wichtigste Punkt vom Steckbrief für mich persönlich ist natürlich, wie viel schläft eine Holzbiene?
Tja, da habe ich mal versucht, alles Mögliche aus dem irgendwie zu erforschen und rauszufinden, aber es ist sehr, sehr schwer, da Wildbienen kaum untersucht worden sind, bisher von wirklich wissenschaftlicher Arbeit. Da ist die Honigbiene viel besser untersucht und die pennt schon mal. Wahrscheinlich in kleineren Abständen. Sehr süß so. Man hat das alles mit Kameras begleitet, also Kamera in Bienenstöcke gehangen und hat die untersucht und laufen lassen und hat dann realisiert, dass die, wenn die Honigbiene einschläft, dann sacken die Fühler so ab, nach unten weg und die Flügel entspannen sich total und dann baumelt die da so quasi auf 7:30 irgendwo im Bienenstock rum. Die älteren Honigbienen eher so außen, also eher so ungestört im äußeren Bereich des Bienenstocks und die jüngeren Bienen eher so zentral, mollig, warm, da wo viel Getrubel ist und so, die gehen auch manchmal wieder zurück in ihre Schlupfwabe und hängen dann da ab. Also hochkomplex, aber, und das ist auch wichtig zu wissen, bei den Wildbienen, die wir kennen, also ganz oft, wenn man so durch den Garten geht und das bei Dämmerung macht, dann sieht man ab und zu mal Vertreter von Hummeln in Blüten hängen einfach so und denkt sich so, Mädel, du musst doch mal zurück zur Familie, ja, zu deinem Stammchen. Was machst du hier? Und wenn man dann mit denen spricht, den Hummeln, dann fällt einem auf, ach, die pennen, weil auch die Reaktionsgeschwindigkeit ist total langsam. Also wenn man diese anfasst, dann sind die so, lass sie mal in Ruhe,
so,
ey.
So wie ich in der Früh. Ich brauche mal 5 Stunden, bis ich auf mein Leben klarkomme und dann geht's. Robin, was ist jetzt so der große Unterschied zur Honigbiene?
Oh Gott, wo soll ich da anfangen, Therese? Die Honigbiene, vor allem, die Honigbiene hat nichts mit Naturschutz zu tun, liebe Leute. Die Honigbiene lebt, das ist der größte Unterschied eigentlich, die lebt ja in riesigen Völkern, ja, 40.000, 50.000, 60.000 Individuen auf einem kleinen Fleck in einer kleinen Butze und die blaue Holzbiene und auch alle anderen Vertreter der Wildbienenfamilie, egal ob es Hummeln ist oder andere, die leben in viel, viel kleineren Gruppen oder halt alleine. Und Honigbiene kriege ich immer ein bisschen Plack, weil die Leute immer, ja, ich bin Naturschützer, ich habe 436 Völker der Honigbiene bei mir im Garten. Aber eine Rasenmonokultur bei mir. Also ich bin so ein toller Naturschützer, wo ich mir denke, Leute, das hat nichts, aber auch gar nichts mit Naturschutz zu tun. Die Honigbiene ist ein Nutztier, so ähnlich wie Schweine, Kühe und so weiter. Das ist völlig weltfremd zu glauben, dass das irgendeinen Beitrag zum Artenschutz leistet oder zum Biodiversitätsschutz.
Puh. Das ist ein wichtiger Take, aber ich glaube, es hat sich einfach der Satz so sehr verbreitet, dass wenn die Biene stirbt, sterben wir, dass Leute einfach glauben, okay, solange wir irgendwie eine Biene am Leben erhalten, ist alles okay. Ich meine, ich finde, Imkern kann auch wirklich cool sein. Ich glaube, es ist auch ein cooles Hobby, aber man darf fälschlicherweise, wie du bereits gesagt hast, nicht glauben, dass das dann gleich als Artenschutz gilt.
Also ich werde niemals irgendwas, könnt ihr euch gleich mal abschminken, People, habe ich schon lange gesagt, ich werde hier niemals irgendwie ein Honigprodukt oder Wachsprodukte oder so auf den Markt bringen, niemals irgendwas mit der Honigbiene zu tun haben, weil ich finde, es ist so Augenwischerei, das als Naturschutz zu verkaufen. Ja, ich finde es cool, wenn jemand durch die Honigbiene quasi überhaupt auf die Idee kommt, auch hier sind ja noch andere Insekten um mich rum, ja, die vielleicht auch ähnlich interessante soziale Strukturen haben oder Kommunikationsvarianten und bla bla bla, dann okay, cool. Aber wenn man jetzt ein egoistischer Imker ist und sagt, ist mir doch scheiße, ja, Hauptsache ich fahre raus in Raps und ernte da einmal im Jahr 100 Kilo Rapshonig, dann denke ich mir so, ey Junge, mach mal schön auf dein Logo, hallo, ich bin Dr. Umweltschutz, juhu, ich bin der Geilste. Nee, bist du nicht, People, am Thema verfehlt.
Also ich bin ja kleine Multitask-Maus und jetzt habe ich gerade da gegoogelt und habe beim österreichischen Medium eine Beschreibung für die schwarze Hornisse bzw. blaue Holzbiene gefunden. Sie brummt wie ein Propeller. Warte, ich muss es österreichisch sagen. Sie brummt wie ein Propeller, hat Kräfte wie ein Bär und schillernd blaue Flügel wie eine Elfe. Das war jetzt eine Mischung wie bayerisch. Naja, ich muss ehrlich sagen, es sind ziemlich viele Mixed Signals, die diese blaue Holzbiene da verbreitet. Sie ist kräftig wie ein Bär. Und schillernd blaue Flügel wie eine Elfe? Also kann sie sich vielleicht entscheiden, Bär oder Elfe? I don't know.
Das ist mir alles viel zu verkauft. Ich finde die einfach geil. Wenn ich in meinen Garten gehe und die da summen, brummen, rumsummen sehe, ach, ich liebe das einfach. Vor allem, weil die Die sind auch, also man denkt ja immer, Insekten sind so eine Hohlbirne, aber irgendwie bei denen hat man fast schon das Gefühl, da ist ein bisschen Geist im Körper drin, weil die umschwirren einen richtig und sind so fast schon analytisch dann am Rumschwirren und denken sich so, was machst du hier? Willst du etwa in meinen Brutstock? Ich hau dir gleich eine rein, du kleiner Pisser. Oder halt, ach guck mal, dann lande ich mal hier und sonne mich mal. Ach, der kriegt gerade Sonne ab, dann gucke ich mal, ach wie toll. Das ist total krass und auch wie die sich gegenseitig immer umschwirren. Ach, ich würde so gerne mal einen Dünnschicht-CT von denen haben, beim Denken einfach mal ins Gehirn gucken. Naja, anyways, die sind super zauberhaft, die Dinger. Ich liebe die.
Aber hast du denn schon probiert, in deinem Garten diese blau-schwarzen Holzbienen zu dressieren? Weil du könntest ja schon mit Zuckerwasser so sie so ein bisschen... Und du wolltest ja, also wir haben ja mal drüber geredet, dass du eigentlich, wenn du jetzt nochmal studieren würdest, würdest du Verhaltensbiologie studieren. Kannst du nicht einfach so ein bisschen für Instagram so ein paar, wie soll ich sagen, ein paar Holzbienen dressieren und ihnen so Sachen beibringen?
Doch, das wäre super cool. Und ich glaube sogar, es würde teilweise, es kommt ein bisschen auf den Modellversuch drauf an, aber man kennt das von Hummeln zum Beispiel, die können sowas. Oder auch Bienen, die kennen sowas auch. Also Honigbienen. Und das würde vielleicht sogar gehen, ja. Mit dem richtigen Versuchsaufbau, mit den richtigen Ideen und mit der richtigen Umsetzung könnte das vielleicht klappen. Ja, es wäre schon furchtbar lustig, wenn ich denen dann irgendwie beibringe, dass sie mit so einem kleinen Ring oder so um mich herumschwirren sollen. Wie süß.
Ja, oder das dass sie halt einfach, du kannst ja ganz einfach sie konditionieren, indem halt immer, wenn du kommst, wissen sie, ah, jetzt gibt's Zuckerwasser. Und du kommst so in den Garten rein und alle Holzbienen so, sind auf einmal sitzen auf dir.
Aber ich würde sie dazu bringen, so ein Parcours zu fliegen, wo ich so Feuerringe, nein, keine Feuerringe, oh Gott, die Arme, aber so Ringe aufstelle und dann so süße Tiere. Ich liebe die kleinen Mäuse.
Ich habe das Gefühl, der Chitinpanzer von so einer Holzbiene ist sehr leicht entflammbar. Das ist nur so mein Gefühl.
Ja, ich mache mir eher Sorgen um die Flügel. Diese kleinen Hautlappen.
Eieieiei. Aber wieso sind die jetzt so viel bei dir im Garten? Also, ich meine, waren die immer schon so viele in deinem Garten? Ist es normal, dass man so viele schwarze Hornissen im Garten hat?
Nee. Also ursprünglich, vor gar nicht mal so langer Zeit, galten die noch als gefährdete Art, weil sie ursprünglich ja nur im Südwesten Deutschlands, also am Kaiserstuhl und im Teilen des Rhein-Main-Gebiets vorkam, also nur an sehr wärmebegünstigten Standorten. Viele denken immer, dass sie zugewandert wären aus Südeuropa.
Ja.
Was schon tricky ist, weil du kommst als Insekt nur schwer über die Alpen. Vor allem als wärmeliebendes Insekt, das ist nämlich ein absolut wärmeliebendes Insekt, aber es gibt ja westlich der Alpen noch einen Weg. Da hätten sie rüberkommen können, aber brauchen wir alles nicht theoretisieren quasi, weil sie waren ursprünglich schon immer in Mitteleuropa einheimisch. Man hat die dann beobachtet und hat irgendwann gemerkt, so, ach Gott, jetzt geht der Bestand ja zurück, dann packen sie mal auf eine rote Liste. Und um 2000 gab es dann so einen Kipppunkt. Also wahrscheinlich schon davor, aber 2000 wurde es dann in der roten Liste aktualisiert und ihr Bedrohungszustand etwas zurückgenommen, weil höchstwahrscheinlich ist es so, also erstmal die blaue Holzbiene ist eine absolut wärmeliebende Art, ja, die liebt die Wärme, ja, wie wir Menschen, naja, wobei, aber wie einige von uns, okay?
Ja, wir können zumindest schwitzen.
Richtig.
Wenn ja viele Tiere nicht.
Richtig. Das ist eine absolut wärmeprofitierende Art, ja. Heißt, der Klimawandel spielt ja schon mal voll in die Flügel rein, da freut sich richtig drüber, als eine der wenigen Arten. Und dann noch aber, und das ist wahrscheinlich der größere springende Punkt, dadurch, dass wir hatten ja mal eine sehr diverse Landschaftsstruktur und auch mit viel mehr Streuobstwiesen, also sehr alten Baumbeständen, sehr alten Obstbaumbeständen. Und davon sind sehr viele aus der Nutzung gefallen, ja, wurden fallen gelassen, weil unrentabel, weil blablups, weil kein Bock mehr drauf. Und die blaue Holzbiene hat sehr, sehr stark davon profitiert, weil die ja im Totholz lebt. Und wenn so eine Streuobstwiese einfach sich selbst überlassen wird, sterben da teilweise Bäume ab, Äste brechen ab, irgendwie ne, ein Pilz frisst sich im Baum rein und der nippelt ab, der Baum. Und dann ist das natürlich eine absolute zuckersüße Sahnehäubchen-Essen für die Holzbienen, weil sie sich da reinfressen können. Ja, deswegen geht man davon aus, dass der Bestand so stark zugenommen hat. Und das spielt auch noch eine Rolle bei der Holzbiene. Die ist absolut polynektaristisch unterwegs. Also die haut sich...
Ja, das sind ja viele in Berlin, habe ich
die
gehört.
Die haut sich Nektar und Pollen rein, als gäbe es keinen Morgen. Bei egal welcher Pflanze, egal wo, also nicht egal welcher Pflanze, aber bei sehr, sehr vielen, über 700 Pflanzenarten
sind sie
nachgewiesen.
Kann sie sich vielleicht nicht einfach mal entscheiden für eine Blume und das Risiko mal eingehen an alle Berliner Holzbienen?
Also sollte sie vielleicht nicht tun, weil das machen ja viele, viele Arten von uns, also von den rund 600 Wildbienenarten sind sehr, sehr viele sehr spezialisiert auf entweder einzelne Familien oder ganze einzelne Blüten. Und ich sag mal, denen geht's populationstechnisch gar nicht gut, den kleinen Mäusezähnchens, weil, ja, durch den Klimawandel, die Pflanzen blühen immer früher, die Insekten kommen immer noch zum selben Zeitpunkt raus, dann verpassen die sich.
Aber willst du damit so sagen, so Poli ist die Lösung?
Ja, zum...
Okay, gut. Ja, an der Stelle widersprechen wir uns. An der Stelle haben wir einen ganz klaren Widerspruch. Ich möchte über das, da war jetzt kurz emotional, ich möchte über das Thema nicht weiter sprechen. Ich möchte eigentlich nur wissen, ob ich jetzt Angst haben muss vor dieser Polybiene, schwarzen Holzbiene, schwarzen Hornisse. Es gibt sehr viele Namen für sie. Muss ich Angst haben vor diesem Riesenbrummer?
Theresa, du schreist immer sofort rum. Jetzt beruhigen wir uns mal beide.
Ja, wenn du da wieder mit Poli anfängst, so eine Scheiße.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr erklären von der blauen Holzbiene überhaupt. Ja, warum ist die so nice? Warum feiere ich die so? Also vom Lebenszyklus haben wir jetzt schon ein bisschen was erklärt. Da fehlt aber noch ein bisschen was. Nämlich zum Beispiel auch, dass die Biene erwacht im Februar bis März. Die Fortpflanzung beginnt dann ab April bis sogar in den Sommer hinein. Und beide Tiere überwintern. Also die Männchen und die Weibchen liegen im Winter schon als fertige Tiere vor. Ein paar davon in den Brutröhren, die im Jahr davor angelegt wurden, und ein paar davon sind schon ausgeschwärmt und verstecken sich einfach in Lehmwänden, in Totholzhaufen, irgendwo halt, wo es ein bisschen Wärme begünstigt ist und nicht so der kalte, zornige Wind die Kühle reintreibt, da verstecken sich die Kleibiester.
Und diese Brutröhren sind in diesen alten Obstbäumen zum Beispiel
drin. Richtig, da fressen sie sich rein, also das machen nur die Weibchen. Die Männchen sind nur dafür da, um eine genetische Durchmischung der Population zu gewährleisten. Dann fressen die sich halt in so morsches Totholz.
The sweet spots von so schimmeligem Holz für so Holzbienen.
Und diesen Sweet Spot kennen die Holzbienen an sich persönlich am besten so. Deswegen habe ich einfach viel Totholz aufgestellt und jetzt hat es 2 Jahre gedauert, bis sie einen dieser von mir als Brutstamm auserkorenen, was war das nochmal? Malus domestic, der Apfel, der normale, Kulturapfel, der Kulturapfel, also einen alten Kulturapfelstamm in den Boden geballert und jetzt nach 2 Jahren fressen sich da 4 bis 5 Holzbienen gleichzeitig ihre Fraßgänge rein und das sieht super geil aus. Das funktioniert dann so, die kommen da an und machen erstmal so Testbisse. Man hört das auch, das ist so ein Das hört man richtig, wenn man im Garten rumsteht. Und irgendwann denken sie sich dann so, oh, das ist aber weicher hier als der Rest, da beiße ich mich mal rein, habe ich Bock drauf, dann gehe ich mal rein. Und dann geht's los, dann fressen die und fressen und fressen. Also die fressen das nicht, sondern die schaben das halt so ab und stoßen das nach hinten aus. Es sieht super süß aus, weil unter den Brutstämmen entstehen richtige Säge, wie in so ein Sägewerk, so Mehlhaufen, Sägemehl.
Sägespäne.
Richtig, so richtig Sägespäne, was dann wiederum ein eigener Lebensraum ist quasi, weil ich habe da schon ein paar Pilzarten entdeckt und so. Da müsste ich aber nochmal näher reingehen, ob das vielleicht ein eigener Lebensraum ist, weil das bei Wespennestern so ist und so weiter und so fort. Springe jetzt aber in den Rahmen. Aber ich liebe diese Dinger, weil das so süß ist, wenn die denn so nach hinten mit ihren Beinchen
aber
das Sägemehl rauskicken.
Aber wenn du die ja schon jetzt von klein auf hast, diese kleinen blauen Holzbienen, da, ja. Babyholzbienen, dann kannst du die ja wirklich ultra konditionieren. Das sollte ja möglich sein.
Könnte man mal ausprobieren, ja. Aber ich genieße ja auch die Natur an sich, ehrlich gesagt, sehr gerne. Und habe da gar keine Intention, mich da jetzt so in die Domestizierung der blauen Holzbiene reinzuversetzen.
Ich habe gedacht, du machst alles für guten Content, aber nein.
Nee.
Liebe Leute, jetzt wisst ihr es. Ihm liegt die Natur zu sehr am Herzen.
Tut mir leid, Pipe, da müsst ihr jemand anderes finden.
Aber kannst du mir jetzt endlich sagen, ob ich Angst vor ihr haben muss? Weil irgendwie,
Theresa,
wie gesagt.
Du bist, also,
ja, sie
ich
wird
Angst
ja auch
vor,
schwarze Hornisse genannt. Bist du schon mal von einer Hornisse attackiert worden? Das macht keinen Spaß.
Ich überlege gerade. Ich glaube nicht. Nee. Aber ich habe da sowieso Glück. Ich habe immer das Gefühl, die Natur denkt sich so, ey Robin, du bist auf unserer Seite. Ich werde nicht von Mücken gestochen. Ich hatte die letzten 4 Jahre keine Zecke mehr. Also ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich überhaupt mal eine Zecke hatte. Ich werde nicht von Wespen gestochen. Ich, keine Ahnung.
Ja, so unterschiedlich sind unsere Rollen, weil jedes Tier macht einen Riesenbogen um mich, wenn es mich draußen irgendwo sieht, weil sie meistens wissen, dass ich sie kastrieren kann. Oder kastriert habe. Das ist ein bisschen die Downside vom Tierarztberuf. Alle Tiere haben Angst vor dir. Aber ja, so ist es.
Ich wollte noch was sagen. Ich beiß mich ja am Thema fest, aber es ist wichtig. Wenn dieser Brutgang dann fertig ist, bist du 30 cm lang, also bist du 30 cm tief quasi. Und dann ist ja polynektaristisch unterwegs, heißt, sie holt überall den Pollen und Nektar ran, ist ja scheißegal. Die legt dann so ein, ja, wie soll man sagen, so ein fast schon wie Leibbrot aussehenden Pollen- und Nektarmatsche, legt die dann ab in diese Röhre. Da legt sie dann ein Ei drauf und dann zieht sie eine Zwischenwand aus Holzfasern. Witzig. Aus Holzfasern und Speichel. Da zieht sie dann eine Zwischenwand und das Ganze macht sie ungefähr 7 Mal, bis diese 30 Zentimeter quasi mit Nachkommen voll besetzt sind. Es gibt wohl auch ein paar Nester, aber das ist jetzt schon wieder eine türkische Studie, die ich gelesen habe, fällt jetzt ein bisschen außer Reihe, weil es eigentlich eine solitär lebende Bienenart ist, aber es wurde ein gigantisches Nest entdeckt, wo mehrere Holzbienen an einem zusammengebaut haben. Ist auch nur ein sehr, sehr, sehr großer Einzelfall, aber sehr spannend, weil da wurden Nester entdeckt, die sind 60 Zentimeter lang mit 200 Nachkommen und so anstatt 8. Das sprengt jetzt den Rahmen. Wir bleiben mal bei.
Ja, aber kannst du vielleicht jetzt endlich mal die Frage beantworten, ob wir Angst haben müssen, dass diese blauen Holzbienen uns, weil wenn die jetzt sogar die Wärme so gern mögen und dann es wird ja immer wärmer, dann ich will kein blaues, ja.
Glaub mir, wenn du die mal kennengelernt hast, dann hast du keine Angst mehr vor denen. Die sind super, super süß.
Die soll sich mal vorstellen bei mir.
Die soll sich mal. Sweet. Die sind super, super knuffig. Auf jeden Fall, nein, Leute, People, Angst braucht ihr gar keine haben. Die sind so chillig, so entspannt, so nice. Ihr solltet sie bloß nicht provozieren, also nicht mit den bloßen Händen einfangen und eindrücken oder so. Oder im Brutgang mal den Finger reinstecken, weil das kann auch zu einer Bedrohungssituation für die Biene kommen. Und ganz wichtig, die Weibchen haben zwar einen Stachel, das Gift ist aber. Also alle Erfahrungsberichte, die ich gelesen habe oder mitbekommen habe, die meinten, das ist sehr, sehr mild. Ja, das ist sehr, sehr mild. Also jeder, der schon mal von einer Honigbiene gestochen wurde, alles chillig. Das soll noch doller sein tatsächlich. Also,
außer man hat Allergie, dann ist noch.
Außer bei Allergie, richtig, bei Allergien natürlich, wie immer gilt, da müsst ihr vorsichtig sein. Wobei ich nicht weiß, ob man, wenn man gegen Honigbienen oder gegen Wespen allergisch ist, auch gegen sie allergisch ist. Aber findet das vielleicht auch gar nicht erst raus, liebe People. Das ist vielleicht besser so.
Einfach nicht provozieren.
Einfach nicht provozieren. Und nochmal, die Dinger sind wirklich zuckersüß. Keine Angst vor denen. Alle, also auch den ich den, ich habe ja inzwischen schon mehreren Leuten im Content quasi diese Biene gezeigt. Und die sind alle so fasziniert und freuen sich alle in Ast ab. Die galt mal als sehr, sehr selten, wie gesagt, so dass ich auch immer noch Nachrichten bekomme. Ja, muss ich die irgendwo melden und bla bla bla. Kann man gerne melden, den NABU und Co. Aber inzwischen ist die vor allem in Berlin so häufig, dass, also das ist keine Art mehr, wo ich jetzt sage.
Und schwupps, ist mal schon nichts Besonderes mehr.
Tja, so schnell kann es gehen. Aber ich freue mich trotzdem jedes Mal, wenn ich sie sehe, über diese dicken Helikopterracker, weil der
Sound
auch geil
ist. Ja, ich bin jetzt eigentlich froh, dass ich die Aufklärung erhalten habe, weil ich finde, die sind ja sehr groß und haarig. Also großhaarig und flauschig und dick. Und ich habe irgendwie so einen Albtraum immer, dass irgendein so Fleischfliege oder irgend so ein Tier so Eier in einer Körperöffnung von mir reinlegt. Und nachdem ich kein Holz bin, brauche ich von der keine Angst haben. Da bin ich gerade sehr froh. Weil das ist irgendwie wieder immer so. Da gibt es so grausige Videos, wo so Tiere irgendwelche.
Ja, gibt es ja, gibt es ja. Also Parasiten, gerade im tropischen Raum gibt es ja solche Parasiten. Aber wir in Mitteleuropa sind da mal wieder sehr behütet, was unser Ökosystem angeht. Und die blaue Holzbiene, nochmal zu natürlichen Feinden, weil ich will hier wirklich rausgehen, ohne dass ich mir bei der Bahnfahrt dann denke, Robin, das hast du vergessen, schäm dich. Natürliche Feinde möchte ich nochmal kurz einen Schwung machen. Da gibt es auch nicht so viele. Die werden wohl von Milben parasitiert. Zumindest sieht man ab und zu mal blaue Holzbienen mit Milben dran. Inwiefern jetzt diese Milben die Vitalität der Holzbiene einschränken, kann ich gar nicht genau sagen. Der größte Feind, den ich bei mir zumindest beobachten kann, ist der Specht. Der holt sich nämlich richtig gerne diese Proteinwürste einfach raus aus dem Nest und vertilgt die dann. Ja, kann er gerne machen, gehört ja auch dazu. Ich weiß leider nicht. Also ich schätze mal, es ist der Buntspecht, aber ich habe jetzt eine Wildtierkamera aufgestellt, um das mal im Herbst zu beobachten, welcher Specht genau, vielleicht kenne ich auch seinen Namen, weil es gibt nicht so viele Spechte bei uns.
Ich bin mir sicher, dass es der Herbert ist. Es ist fix der Herbert. Und solange es nur der Herbert frisst, ist okay, aber wir wissen ja alle, Insekten kriegen immer mehr Beliebtheit, auch auf den Speiseplänen. Und diese Maden werden auch schmackhaft sein. Aber auf diese Idee wollte ich die Gastronomen und Gastronominnen da draußen gar nicht bringen. Ich bin einfach froh, dass ich mich freuen kann, wenn ich jetzt so eine schwarze Hornisse, a.k.a. eine schwarz-blaue Holzbiene sehen kann und keine Angst haben muss, sondern einfach so die Sprachnote jetzt schicken kann von ihr.
Ja, sehr gerne.
Von
ja,
einer Wiener Holzbiene, die musst du dann deinen Berliner Holzbienen vorspielen.
Süß.
Ach, hallo. Mann. Die haben sicher auch einen Dialekt, die österreichischen Holzbienen. Jo, mei. Ich bin eine Holzbiene. Aber wie weird findest du sie jetzt?
Ja, so weird. Als größte Wildbiene Mitteleuropas, solitäre Lebensweise.
Wir haben eine Skala von 1 bis 47, da überlegt gerade der Robin, wo er sie einordnet.
Ich würde auf eine 12, was mildet, was ruhiget. 12.
Ja, ich bin auch so. 10, 12. Finde sie eigentlich solide.
Was mildet, was ruhiget, eine 12. Ja.
Ja, also jetzt ist hier zum Ende wieder unsere Spielzeit gekommen. Ich denke, die Regeln sind noch klar. Ich habe drei Fragen mitgebracht und ihr müsst...
Ja, und ganz wichtig ist noch zu sagen, Georg, gell, im Moment führe ich.
Das ist korrekt. Das ist eine fortlaufende Zählung. Es steht 2-1 für Theresa. Also Robin, heute deine Chance, den Ausgleich oder sogar die Führung zu übernehmen. Schauen wir mal, was möglich ist. Ich habe drei Fragen und ihr müsst bitte, wenn ihr denkt, die Antwort zu wissen, euer Tiergeräusch machen. Und das würde ich gerne nochmal hören. Robin, wie ist dein Tiergeräusch, dein Erkennungsmerkmal? Großartig. Was ist das nochmal für ein Tier?
Das ist ein V.
Ein V. Wunderbar, vielen Dank. Theresa, du bitte auch einmal. Was ist dein Erkennungsmerkmal?
Darf ich ein anderes Tiergeräusch diesmal machen? Weil vorher war ich Laughing Cockaburra, aber ich würde gern eine komische Katze machen.
Ja. Ich glaube, das lässt sich auch rein vom Audio her sehr gut unterscheiden. Dann fangen wir an, wenn ihr bereit seid.
Jawohl.
Ja.
Die erste Frage. Wie tief kann ein Kaiserpinguin tauchen? A, 1,3 Kilometer, B, circa 230 Meter oder C, circa 550 Meter? Das war für mich
oh, das war sehr close
zeitgleich, würde ja. ich sagen. Dann sagt einfach vielleicht beide mal nacheinander, was ihr denkt. Theresa, du darfst gerne anfangen.
230, also das Geringste. Es war, glaube ich, 5, das Geringste.
Das wäre B, genau. 230, ja. Roland, was denkst du?
Ich glaube, 5, oh, glaube ich, 5, ja doch, ich glaube 500.
Tatsächlich hat Robin recht. Herzlichen Glückwunsch, sind 550 Meter. So tief können...
Er kann 550 Meter tief tauchen.
Ja, ich habe nämlich mal gelesen, dass die sehr, sehr, sehr tief tauchen können.
Kommen wir zur nächsten Frage. In diesem Fall suchen wir nur ein Wort. Das heißt, es gibt keine drei unterschiedliche Antwortmöglichkeiten. Wenn ihr denkt, ihr wisst das Wort, dann macht ihr bitte euer Tiergeräusch. Wie lautet irrtümlicherweise der wahrscheinlich geläufigste Begriff für eine Kreuzung von Delfin und Wal?
Ach du Scheiße.
Irrtümlicherweise?
Jetzt habe ich jetzt die Frage verstanden. Das ist ein Walhai. Nee, warte mal, habe ich jetzt. Nee, eine Kreuzung aus was?
Delfin und Wal ist es.
Achso, nee. Ja.
Es ist doch eine schwierige Frage. Ich habe auch noch eine andere mitgebracht. Wir können eine andere machen.
Ich glaube, ich weiß.
Also wenn Theresa jetzt
Bitte, Theresa.
Also ich glaube, früher haben sie gedacht, dass ein Hai die Kreuzung von Delfin und Wal ist.
Delfin und Wale sind doch selbe, ne?
Die Frage möchte eigentlich auf was anderes hinaus. Und zwar gibt es eine Kreuzung zwischen großen Tümmler und einem kleinen Schwertwal, was beides Delfine sind. Ja. Das bezeichnet man aber in den USA irrtümlicherweise als Wolfin, also eine Mischung aus Wal und Delfin im Englischen. Und tatsächlich gibt es solche Beobachtungen von Tieren, zum einen in der Gefangenschaft, dass das passiert, aber auch in der freien Natur. Aber ich glaube, diese Frage ist ein bisschen zu komplex.
Das war ja also...
Nein, das ist nicht komplex. Eine Frage, sind die dann auch unfruchtbar, wie viele dieser, also zum Beispiel
nein.
Muli,
das
sind nicht unfruchtbar?
Die sind nicht unfruchtbar.
Die können Tatsache auch okay, das noch sich weiter fortpflanzen. Das ist ein Unterschied zu anderen Kreuzungen. Ja, ja. Das ist so. Okay, wir machen eine andere Frage. Ich habe noch zwei andere Fragen. Die nächste Frage. Wie viele Brustwarzen oder Zitzen haben Opossum-Weibchen? A, logisch, 2, B, 13 oder C, 28?
Stopp, ganz kurze Frage. Geht es um die Paare oder die einzelnen Zitzen?
Es geht um die...
Die Zitzenanzahl, die Nippelanzahl.
Genau, ja.
Ja.
Die Nippelanzahl, nicht um die Paare.
Richtig.
Weil das sind ja immer zwei. Okay, dann...
Ja, bitte, Theresa.
Das Letzte, das Höchste.
Darf ich mal eine Gegenthese aufstellen?
Bitte.
Ich würde nämlich 13 nehmen.
In dem Fall liegt Robin wieder richtig.
Was?
Glückwunsch. 13 Brustwarzen bzw. Zitzen.
Die haben eine ungleiche Anzahl an Brustwarzen.
Ja, ich erinnere mich irgendwie bei Instagram Video darüber gesehen zu haben, warum Opossums oder was da schiefgelaufen ist, dass die 13.
Was ist ein Opossum?
Kennst du diese, das ist in Nordamerika, gibt es immer wieder so Videoaufnahmen wie so fast schon teufelsgleiche Lebewesen. Also so, ja, es ist
sehr
so eine Ratte auf Crack,
grau,
sag ich
weiß.
Mal. Also
ja,
so,
genau.
Die haben so auch ganz, die stellen sich immer tot
spitze
und
Schnauze.
Tragen immer ihre Kiddies auf dem Rücken. Spitze Schnauze, ja. Genau, richtig fette
Stinken,
Zähne. Aber
glaube ich, auch
soll wohl ziemlich miefen, ziemlich muffig sein. Ja, das ist
Scheiße, Alter, Robin hat mich überholt.
Robin hat zwei Punkte in dieser Runde gemacht. Die letzte Frage für die heutige Folge. Wie heißt der schnellste Fisch? A. Ist es der schwarze Marlin? B. Der Segelfisch? Oder C. Der Blauflossentunfisch? Robin.
Ich bin mir sehr sicher, das muss der Marlin sein. Ob das jetzt der schwarze ist,
das
okay,
ist,
dann wird das
absolut
so sein.
Korrekt. Das ist richtig. Der kann nämlich bis
130... Ja, entschuldige, aber das ist ein geiler Fisch auch.
Der, genau, und das ist wirklich extrem schnell, gehört auch zu der Gruppe der Schwertfische, wenn ich das richtig...
Hat der nicht so ein Rückenkamm? Also so ein...
Weiß ich nicht.
Auf der Jagd, stellen die, glaube ich, so eine... Ja, ist egal. Ist egal.
Zumindest schafft er eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 130 Kilometer pro Stunde.
Ich habe keine Lust mehr auf das Spiel, ich find's scheiße.
Theresa,
du hast nächste Woche wieder die Chance, hier auszugleichen.
Ich wollte gerade sagen, du hast mich hier noch. Ich führe übrigens. Ich bin übrigens Theresa und ich führe.
Weil
ich bin eben eine sehr gute Gewinnerin und eine schlechte Verliererin. Da kann nicht in allem gut sein.
Dann ist der Podcast Kombi. Vielleicht die Möglichkeit, das zu ändern. Es steht, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, bitte korrigiert mich, 4-2 in der Gesamtwertung für Robin.
Ja.
Scheißdreck.
Haut hin. Sauber.
Gut, Leute, das war Weird Animals. Ich tue jetzt schnell abmoderieren, weil ich muss jetzt mal Ego streichen gehen. Danke, Robin, für die schwarze Holzbiene. Ich hoffe, ich sehe bald eine. Tut mir leid für die schlechte Laune jetzt am Ende, aber das ist deine Schuld.
Theresa, eine Sache bleibt noch, und zwar das Tiergeräusch der nächsten Folge des nächsten Tieres, was wir uns anschauen werden. Und du bist damit dran, uns zu zeigen oder uns vorzumachen, welches Tier es sein wird.
Okay. Ich glaube, eindeutig,
oder? Da ging es aber richtig abnormal am Ende. Ja, wir wissen alle Bescheid, People. Vielen, vielen Dank. Schaut nächste Woche Dienstag wieder rein und hört nächste Woche Dienstag wieder rein.
Könnt ihr aber auch uns anschauen. Gebt unseren Videos auf Instagram viele Likes. Die macht nämlich der Georg. Shoutout an Georg. Und da gibt es auch unsere schönen Gesichter zu sehen. In diesem Sinne, liebe Friends, lieber Robin, ich muss jetzt mein Ego streicheln gehen, weil ich im Spiel verloren habe.
4-2. Geil.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Weird Animals, eine Produktion von Andan im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg für die ARD.
Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Neue Folgen gibt es immer dienstags in der ARD Audiothek. Host und Redaktion Theresa Hosser und Robin König. Das bin ich.
Weitere Redaktion und Producer
Patrick Stegemann und Georg Schmidtmann.
Musik und Sounddesign
Yannick Werner. Projektleitung und Redaktion RBB
Klaus Schwartau. Die Executive Producer für Andan sind Patrick Stegemann und Keschrau Beros. Für den RBB
Jens Jarisch.
Cover
RAM Studio.
Danke fürs Zuhören
und bis zum nächsten Mal.